So, herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich als Gast eingeladen André Schmidt. André Schmidt, wie ihr auch unten seht, arbeitet für oder als Chef bei BIA Consulting und hat das Buch herausgebracht, Wenn die Nacht kommt. Es ist ein Buch, ein Praxisleitfaden zur Krisenvorsorge, aktive Maßnahmen vor und während eines Blackouts. Es geht ja im Allgemeinen um Krisenvorsorge. Er ist ein ehemaliger KSK-Soldat und hier steht auch schon drauf, geheime Tricks und Kniffe eines Kommandosoldaten. Herzlich willkommen, André Schmidt.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, die Einladung ist dieses Mal nicht mal direkt von mir ausgegangen. Ich wünschte, ich hätte so gute Kontakte, dass ich zu ehemaligen KSK-Soldaten einfach von ganz alleine komme, sondern es kam über einen Kollegen von dir die Einladung an mich und ich bin relativ dankbar dafür. Und ich würde mal vielleicht am liebsten damit starten, wie ist es zu dem Buch selbst gekommen? Du warst, wie gesagt, bei den Kommando-Spezialkräften und generell bereitest du dich jetzt für, machst Krisenvorsorge und so weiter und so fort. Ich nehme an, das Buch ist sehr, sehr umfangreich. Du hast dich viel damit beschäftigt, von vorne bis hinten, was man alles parat haben kann, sollte, könnte. Und es ist ein so umfangreicher Leitfaden, dass es sogar dafür geeignet ist, würde ich sagen, wenn man bereits in der Krise steckt, das Buch parat zu haben, um währenddessen noch drin lesen zu können, was man alles haben könnte. Also war auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, wie kam es alles dazu?
Ja, ich fange vielleicht mal von vorne an. Ich war 15 Jahre bei der Bundeswehr, Fallschirmjäger, dann EGB. EGB ist so ein Mix zwischen den herkömmlichen Infanteriekräften und dann den Spezialkräften, also sozusagen als spezialisierte Kräfte.
Und dann, erweiterte Grundbefähigung.
Genau, erweiterte Grundbefähigung, genau. Und dann war ich Kommandosoldat, dort im Fachbereich Breaching, Pionierwesen, sozusagen Öffnungstechniken, Fenstertüren, Wände, alles Mögliche, wie reißt man Häuser ab, Statik. Und dann mit der Fachspezialisierung Sabotage, also Sabotage von Großanlagen, was ich. Elektrizitätswerke, Wasserkraftwerke, Raffinerien, Atomkraftwerke, also alles so Großschadensgeschichten, womit man natürlich ein Land lahmlegen kann. Ja, war dann auch eigentlich BS als Berufssoldat, hatte auch parallel auch schon, war in Firmen drin, hatte parallel viel gemacht, netzwerktechnisch, rund um die Welt. Und irgendwann war da so ein Kipppunkt, das war auch in einem der Einsätze, wo ich überlegt hatte, da hatte ich da den Film Löffelliste geschaut. Ich weiß nicht, ob das was sagt.
Löffelliste?
Ja, oder ich weiß gar nicht, wie es im Englischen heißt. Auf jeden Fall geht es darum, sozusagen, okay, man ist jetzt am Ende seines Lebens und dann ist man natürlich traurig. Okay, hat man alles erledigt? Hat man alles gemacht? Also gibt es irgendwelche Wünsche, die noch irgendwo offen sind? Ja. Und ich hatte dann mich gefragt, wie alt war ich denn dann? 34, 35, wo ich die Entscheidung getroffen habe, okay, jetzt ist gerade noch so der Zenit, wo man sozusagen etwas machen kann, und musste ich dann sozusagen dort Gas geben. Man hat die Entscheidung getroffen, okay, ich werde Unternehmer, ich gehe raus, habe mittlerweile 8 verschiedene Berufe noch gelernt, parallel in Abendschule, am Wochenende, am sonst was. Jetzt nicht, bin im Interview.
Ja, das ist bei mir
wie bei der Post. Ich habe halt viele Leute, die ständig anrufen, mache jetzt auch Beratung. Vielleicht kurz dazu. Also nachdem ich raus bin, habe ich halt die verschiedenen kaufmännischen Sachen natürlich gelernt. Ich bin von der Schule direkt sozusagen dann ins Militär gegangen und deswegen musste ich diese Riesenlücke sozusagen aus den kaufmännischen betriebswirtschaftlichen Part natürlich aufarbeiten. Und habe dann die ganzen Ausbildungen gemacht, auch Profiler-Ausbildung, die ganzen Mimik-Geschichten, also viel, viel gemacht. Was mache ich jetzt?
Einmal Moment. Eine Firma Mimik-Geschichten mit. Geschichten bedeutet, dass man das Gesicht einer anderen Person liest und dabei herausliest, ist der gerade in Angriffsstellung oder ist er ein normaler Passant, sag ich mal, vor dem man nicht direkt was zu befürchten hat. Da gab's in dem Buch eine nette Abbildung von einem Attentäter.
Das Hinckley-Face, genau. Also
genau.
Profiling oder allgemein die Verhaltensforschung, da geht es darum, okay, erstens, was denkt, fühlt derjenige, was für Bedürfnisse hat derjenige, ohne es zu sagen. Also man spricht ja, oder die nonverbale Kommunikation macht 55% unserer Kommunikation aus. Teilweise, wenn man dann noch Stimme mit reinmacht im Sinne von Höhe, Geschwindigkeit, Tiefe oder auch gewisse Nuancen, die dann so als Welle durchgehen, da kann man sehr viel rauslesen. Ja, das wird auch dann natürlich in Vernehmungstechniken, sei es bei Geheimdiensten oder auch Diplomaten oder hohe DAX-Konzernchefs oder andere Chefs, die können das, um einfach sozusagen ihr Gegenüber zu lesen. Einmal von der empathischen Seite im Sinne von, oh, hat er vielleicht Probleme, hat er Sorgen, dass ich das sehe, dass ich es erkenne, dass ich darauf eingehe. Ja, und man kann es natürlich auch nutzen, um Leute der Lüge zu überführen oder auch natürlich dann, sag ich mal, gegen den im manipulativen Bereich einsetzen. Ja, also sozusagen der Körper strahlt automatisch, egal was er macht, immer in 8 Kanälen aus. Also 8 Kanäle im Sinne von Kopfhaltung, Mimik, auch Gestik, wie ich meine Hände bewege, Fuß- und Beinverhalten, Körperhaltung im Sinne, ob ich nach vorne geneigt bin, ob ich eher nach hinten bin, je nachdem, wie ich auch meinen Kopf neige. Ja? Also ich kann lachen, sozusagen in die Kamera, nach gerade, sozusagen, oh Freude. Ich kann lachen und mein Kopf ist nach hinten geneigt und dann habe ich Stolz und ich kann lachen und bin seitlich und das steht für Liebe. Das Gute ist epigenetisch, kulturell, komplett übergreifend. Ob es jetzt in Afrika, ob es in, was ich, am Nordpol, ob es in Russland, China, alle Menschen haben diese Signale gleich. Das ist einfach so, durch die Spiegelneuronen, wenn man ein Gefühl hat, eine Emotion ist nichts anderes wie eine chemische Reaktion. Chemische Reaktion, ob das dann Testosteron, Cortisol, auch Dopamin oder Oxytocin. Das sind verschiedene Botenstoffe, die ausgelöst werden durch einen Trigger am Außen. Und dann automatisch, bevor ich denken kann, also bevor es sozusagen im Neokortex angekommen ist, spiegelt mein Gesicht durch die Spiegelneuronen in den oder durch die Muskeln auch, spiegelt das sozusagen die Emotionen. Also man kann nicht lügen. Es gibt auch kein Pokerface. Das sind alles so ein bisschen so Mythen. Also wenn derjenige das macht oder denkt, dann kann man das ablesen. Und das ist halt das Interessante, so sage ich mal, zur Mimik. Und das brauche ich natürlich einmal als Mediator. Ich bin ja Mediator in Kriegs- und Krisengebieten und bin dann halt auch Verhandlungsmanager im Sinne von Geschäftsanbahnung, wenn es um gewisse größere Projekte geht für NGOs, für Regierungen oder halt auch die normale Industrie, die heimische Industrie. Aber das vielleicht nur kurz zu mir, was ich so mache.
Jetzt frage ich mich dazu, wenn es kein Pokerface gibt, aber du kennst ja diese Tricks und Verhaltensweisen. Ja. Dementsprechend kannst du die ja manipulieren. Gibt es dann nicht doch ein Pokerface oder
verstehe ich das falsch? Man kann versuchen, sie zu unterdrücken.
Man kann versuchen, ja, noch nicht mal unterdrücken. Man kann sie gezielt falsch anwenden, sodass das Gegenüber einen falschen Eindruck bekommt, oder?
Ja, man kann, ich sag mal, die Makromimik kann man ändern. Die Mikroexpressionen kann man nicht ändern. Wir reden über 40 Millisekunden eine Muskelzuckung. Und wenn da irgendwo eine Muskelzuckung ist, das kann man nicht bewusst machen. Und selbst wenn du dich versuchst zu konzentrieren, wie gesagt, wir reden von 8 Körperkanälen. Ja. Du kannst vielleicht die Stimme kontrollieren ein bisschen oder du kannst versuchen, dass deine Mimik, oder also Makromimik, einigermaßen stabil ist. Aber was machen deine Hände? Was machen deine Füße? Wie bewegt sich dein anderer Körper? Du schwitzt auf einmal, deine Pupillen vergrößern sich. Also es gibt so viele Faktoren als Profiler, wenn du die kennst, kann man kaum was machen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, das sind Psychopathen, weil da fehlen natürlich ein paar Schaltkreise. Das heißt, da fühlen die einfach nichts. Wenn sie nichts fühlen, können sie nichts zeigen. Aber auch die kann man natürlich mit Verhörmethoden und anderen Sachen mit austricken, was man auch selber mit ausbilden, für die Behörden, aber auch Privatpersonen. Also man kann eigentlich nicht entkommen, wenn man parallel gut geschult ist und natürlich den Blick für den ganzen Körper hat. Ja. Also man muss halt immer auch in Resonanz gehen. Ja? Also nur weil man jetzt irgendwas sieht, man darf halt nicht denken, oh, es gibt jetzt nicht die Pinocchio-Nase, dass man das eine Zeichen, sondern wir schauen auf Cluster, also auf Clusterbewegungen im Sinne von mehrere Spots. Daraus hat man dann einen Hotspot und dann kann man sozusagen das ablesen, oh, da ist eine Täuschung. Und jetzt müsste man aber auch nicht Vorurteile haben und sagen, oh, jetzt habe ich dich erkannt, sondern es muss man natürlich nachhaken, in Resonanz gehen. Warum macht er das? Hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt? Denkt gerade irgendwie, keine Ahnung, an seine verstorbene Oma. Ist wütend, weil er auf der Herfahrt irgendwo im Stau gesteckt hat und einer hat ihn angehupt. Also wodurch kommt das? Wodurch wird es ausgelöst? Ich spreche, du sprichst. Ja, also bei wem kommt sozusagen auch die, oder bei welchem Punkt kommt auch die diese Mikroexpression? Das sind so viele Sachen. Aber dafür gibt es halt extra Schulung und lohnt sich definitiv. Also egal in welchem Bereich, was man arbeitet, solche Softpower- und Softskill-Techniken sollte man eigentlich beherrschen. Schade, dass sowas nicht in der Schule auch beigebracht wird, weil es ist fürs ganze Leben kann man sowas gebrauchen. Ist wie eine andere Fremdsprache. Aber das ist immer, wenn wir da natürlich jetzt die Büchse der Pandora aufmachen, was Schulbildung angeht, gut, ja, stimmt. Die sind wir morgen noch drin.
Ja. Ich will gleich einen Satz dazu verlieren. Ich wollte gerade die Probe aufs Exempel machen. Jetzt haben wir nämlich gerade erst den zweite Attentat auf Donald Trump gesehen, ja, und den Attentäter in Bildern gesehen. Nur so aus dem Bauch, ich meine, muss jetzt nicht speziell tief ins Detail gehen, aber was war da dein Gefühl, als du den gesehen hast? Mein Gefühl war sofort wieder, der sieht schon klassisch aus wie derjenige, von dem man sowas erwarten würde.
Also ich hab ehrlich gesagt, ich war das ganze Wochenende jetzt in Seminaren. Ich bin erst
gestern, gar nicht mitbekommen.
Gestern 22 Uhr war ich wieder zu Hause. Ich hab ihn gesehen, also zumindest mal das Bild habe ich gesehen. Aber du kannst es ja nicht sagen, okay, von der Äußerlichkeit, was kann man machen? Das sind dann sozusagen auch wieder gewisse Schablonen, was man natürlich denken könnte. Aber prinzipiell, die am unauffälligsten sind, die sind natürlich auch mit am gefährlichsten. Ja. Also man muss nicht aussehen wie der klassische Psychopath oder der klassische Profikiller, sondern es ist eher so die graue Maus, die dann so zufälligerweise irgendwo aufpoppt.
Ja, gut, so würde ich sagen, hat der Erste ausgesehen, der da auf diesem Dach war.
Aber, ja, genau.
Der hat ausgesehen wie der Zweite jetzt, der war ja irgendwie in einer Woche wird das wieder so sein, da kriege ich wieder in den Kommentaren vorgeworfen, dass ich nur Unsinn erzähle. Aber mein Stand jetzt ist, ich sah ihn bei einem Werbespot von BlackRock fürs Azov-Bataillon in der Ukraine, also ganz, ganz obskur.
Ja, na gut, es gibt natürlich dann Interessen, also es ist auf jeden Fall ein Motiv, hat er da. Da mag Trump natürlich nicht. Ja, aber ja. Das wird nicht das letzte Attentat sein, das kann ich dir sagen. Bis zu den Wahlen werden locker noch, was ich mal, ein oder zwei Dinger kommen. Ja, also man möchte ihn, sei es von der größeren Industrie, die natürlich an Kriegen profitiert oder auch von anderen Playern aus der Politik, man möchte ihn nicht haben. Und da wird man versuchen, irgendwelche Leute zu finden, die das machen. Ja. Und wenn dann am Ende immer sozusagen der Attentäter stirbt, dann kann man natürlich ihn auch nicht befragen, wer ihn jetzt finanziert oder irgendwo angebracht hat. Ja.
Ja.
Ist auch so klassische Mind-Control-Geschichten. Funktioniert ja überall. Ja.
Ich würde dich natürlich gerne am liebsten tausende Details fragen, über die du wahrscheinlich im Detail alles gar nicht sprechen kannst oder darfst oder sowas, weil ich weiß immer nicht, wie tief du ins Detail eintauchen kannst, aber es ist halt natürlich super spannend. Und wenn ich schon mal einen ehemaligen KSK-Soldaten mit da entsprechenden Connections dazu habe, würde ich natürlich immer gerne ins Detail gehen, aber ich muss auch an die Zuschauer appellieren, dass bestimmt gewisse Bedingungen da noch der Geheimhaltung unterliegen, ne?
Erstens das, man ist natürlich, also man darf 5 Jahre mindestens nicht über seine letzte Tätigkeit oder seine auch die Einsätze sprechen. Ja. Und auch man ist lebenslang natürlich lebenslang verpflichtet, gewisse Daten, gewisse Namen, Personen, Aufträge etc. zu schützen. Und bei mir ist ja die Besonderheit, es ist nicht nur das Militärische, sondern halt das global Eingesetzte halt in der Mediation für die verschiedenen Parteien. Da habe ich, glaube ich, mehr Übel, Elend gesehen als während der ganzen Dienstzeit. Ja. Weil das denkt man meistens gar nicht. Also diese verborgenen Kriege, diese hybriden Kriege, sei es durch PMCs, also Private Military Contractor, Greymans, Economic Hitmans, also da gibt es viele Bereiche sozusagen, wo Länder oder Regierungen und Scheinorganisationen erschaffen werden, um einfach überall Hybridkrieg zu führen, gegen die verschiedenen Blöcke. Nach außen laufen alle dann meistens rum mit Anzug und Krawatte, aber
würde ich sagen, entspricht dem Hollywood-Klischee. Ne?
Ja, also, genau. Je mehr es sauber nach außen aussieht, je mehr es humanitärer wirkt oder sonst wie, umso mehr Blut klebt meistens dran. Aber zu deiner Frage wegen dem Buch. Okay. Weil sonst macht man jetzt ein Video über Profiling statt über die Kernaussage.
Ich möchte, also geh sofort darauf ein, ich möchte gerade auf einen Begriff eingehen, den du gerade genannt hast, und zwar den Greyman.
Ja.
Das ist ein relativ ausführliches Kapitel in dem Buch, das auch sehr schön beschrieben ist. Übrigens, das Buch findet ihr im Augenblick bei Amazon nur in der Kindle-Version und die neue Ausgabe kommt erst in absehbarer Zukunft. Ich meine, du hast im Vorgespräch gesagt, direkt über euren Verlag oder was? Wir verlinken das nachher in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Nicht, dass sich die Leute jetzt wundern, dass sie das bei Amazon und so weiter nicht finden können. Aber das kommt, das machen wir dann.
Genau. Ja, genau, zu dem Buch. Was hat mich dazu bewegt? Normalerweise, und so ein bisschen als Grayman, sage ich mal, der Industrie, könnte man mich in den Fallen oder zumindest mal den Thematiken, die ich abhandle und für die Familien, für die ich auch arbeite, könnte man das sehen. Das Problem ist bloß natürlich, wenn man einmal Soldat ist oder war, kann man das auch, wenn man jetzt Zivilist ist, kann man das nicht ablegen. Auch den Dienst an der Gesellschaft und die gewisse Verpflichtung, für die Bevölkerung da zu sein. Das, was ich halt dann gesehen habe, so, okay, das ist die Realität, das sind die Szenarien, die jetzt kommen werden oder zumindest mal in großer Wahrscheinlichkeit kommen werden. Und dann sieht man auf der anderen Seite, welche Informationen hat die normale Bevölkerung? Was denkt die normale Bevölkerung? Da ist einfach ein Riesenspann, also größer geht es fast gar nicht. Und der normale Bürger denkt, der ist informiert. Das Problem ist bloß, nur weil er, keine Ahnung, 10 Minuten Tagesschau sieht, was ich, eine Minute mal kurz Uganda, 2 Minuten China, dann mal, also überall nur Fragmente. Das ist, nennt man in der Propagandatechnik, eine Fragmentierungstechnik. Das heißt, man denkt, man ist informiert, weil man möglichst viele Aspekte hat, aber eigentlich weiß man gar nichts. Man weiß gar nichts. Und
das ist allerdings den Zuschauern auf meinem Kanal hier klar.
Okay, und selbst das, was man sieht, muss man hinterfragen, weil man soll das Bild sehen, man soll das schreiende Kind sehen, man soll das, also diese Emotionen sollen geweckt werden, die Botschaft auch natürlich, dieses Schwarz-Weiß im Sinne von gut, böse, auch das ist, die Realität ist nicht schwarz-weiß, die Realität ist grau, im Sinne von, jede Person, jede Organisation, jede Firma, jede Regierung hat Interessen und Bedürfnisse und die werden die erfüllen. Je mächtiger und stärker man natürlich ist als Land, wird man versuchen, diese Interessen, also man wird sie durchsetzen, aber man kann natürlich jetzt nicht hier jedes Land überfallen oder irgendwo die Rohstoffe klauen, sondern die meisten Kriege werden natürlich gebraucht oder werden so angefangen, dass man Demokratie bringen möchte, irgendwelche Befriedungen gegen Terror kämpfen. Also man erschafft erstmal
Menschenrechte.
Man erschafft erstmal irgendwo einen Gegner, um eine Legitimation zu haben, ein moralisches Recht zu haben, jetzt irgendwo Krieg zu führen. Und das macht jedes große Land. Und jedes große Land macht natürlich dann auch gewissermaßen diese kognitive Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung, um einfach diese oder keine Kritiker im eigenen Land zu haben. Ja? Und jeder, der Kritiker ist, dann automatisch Verräter. Ja? Da gibt es ja auch die 10 Prinzipien der Kriegspropaganda, die werden auch
über. Von Zombie, ja.
Genau, die werden immer wieder eingesetzt. Und das macht jedes Land. Also es gibt kein Gut, kein Schlecht. In Russland läuft genauso Propaganda, um sozusagen den ihre Truppen zu mobilisieren, wie natürlich im Westen Propaganda läuft, um unsere Truppen oder die Finanzierung vorzubereiten. Oder das überall. Also jedes Land macht das. Und das muss man einfach objektiv neutral sehen. Ich hatte natürlich auch da, und ich mache jetzt vor allem diese Netzwerkgeschichten, mache ich seit 2010 schon. Am Anfang war ich natürlich auch so ein bisschen idealistisch geprägt, vor allem als Soldat. Oh, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendwas tun und die Guten und sonst wie. Und am Ende stellst du fest, es gibt keine Guten. Es gibt halt nur Menschen mit Interessen und Bedürfnissen. Und man muss es verstehen und akzeptieren, weil sonst zermürbt man sich. Weil aufhalten kann man das Spiel nicht. Also don't hate the player, hate the game. Es ist halt so. Ja. Weil sonst macht man sich, zermürbt man sich, wird als Einsiedler und kommt auch nicht weiter. Also man kommt persönlich nicht weiter, man wird isoliert oder wird am Ende, wenn man es zu sehr übertreibt mit der Kritik, wird man auch irgendwann mal vielleicht mal einen Selbstmord machen, hat einen Autounfall etc. Also das ist halt schwierig, ja, aber da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Zum Thema Buch, genau. Also ich hatte mir halt dann die Frage gestellt, okay, die normale Bevölkerung hat wenig bis gar keine Ahnung. Leider. Nicht, weil die dumm sind, sondern einfach, weil es an Informationen fehlt, um ein ordentliches Lagebild zu machen. Du kannst nur sozusagen deine Zukunft prognostizieren oder deine Entscheidungen prognostizieren aufgrund deiner Erfahrung. Jetzt gibt es 2 Themen, die ich vielleicht ansprechen würde im Zusammenhang. Das einmal ist der Truthahn-Effekt. Truthahn-Effekt, ich weiß nicht, würde wahrscheinlich den Zuschauern bekannt sein, der besagt, ich schätze meine Zukunft oder prognostiziere meine Zukunft aufgrund meiner Erfahrung in der Vergangenheit. Weil der Truthahn wurde immer gefüttert, dem ging es immer gut, alles war super. Und deswegen denkt er, warum soll er denn geschlachtet werden? Der Mensch ist doch so lieb zu mir und mir kann gar nichts passieren. Bis halt natürlich irgendwann der Cut kommt und natürlich dann das Leben vorbei ist. Der Truthahn konnte es nicht wissen. Das nächste ist, jedes Ereignis, egal ob es Wirtschaftskrieg ist, oder also Wirtschaftscrash ist, egal ob es Naturkatastrophe ist, egal ob es Bürgerkrieg ist, normaler Krieg, also egal welche Katastrophe kommt, ist immer in drei Zyklen gegliedert. Sprich, die Pre-Impact-Phase, die Impact-Phase und die Post-Impact-Phase. Sprich, Pre-Impact sind die Früherkennungen, die einfach die Frühindikatoren, die kommen, war auch jetzt ein Krieg, es muss Munition beschafft werden, die Leute müssen ausgebildet werden, es muss Transporte hingemacht werden. Es müssen vielleicht vor Ort NGOs gekauft werden. Es muss eine Scheinopposition irgendwo erschaffen werden. Ja. Das dauert Jahre. Es dauert 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, je nachdem, was man für ein Ziel hat. Und das, wenn man natürlich die Kontakte hat in die Behörden, zu den Primärquellen und weiß, okay, was ich vom Nachrichtendienst oder von der örtlichen Polizei oder von Rüstungskonzernen oder von den Pharmakonzernen, also man kennt dann schon, okay, was wird geplant. Man sieht natürlich, irgendwann ist der Impact. Der normale Zuschauer, der normale Bürger, sieht nur den Impact. Also was ich, jetzt geht die Börse kaputt oder jetzt ist der Anschlag oder jetzt ist der Überfall auf die Ukraine oder jetzt ist der, keine Ahnung, Terroranschlag XY.
Sind wir noch im Pre-Impact?
Hier sind wir im Impact.
Nee, ich meine, wir jetzt aktuell im September 2024 in Deutschland.
Wir sind in mehreren Pre-Impact-Phasen.
Ja,
genau,
okay.
Genau. Aber da könnte ich nachher vielleicht noch was sagen.
Okay. Okay,
also normal Impact. Und dann macht natürlich jede Regierung macht dann Folgendes, die versuchen, die Deutungshoheit über diesen Impact zu gewinnen. Also bevor jemand was sagt. Ja. Das ist eine Art Impfung der Bevölkerung, damit man sozusagen gar nichts hinterfragt oder das Narrativ nur des eigenen Staates aufnimmt und nicht eines gegnerischen Staates. Ja. Also sozusagen, dass man dann natürlich das immer so auslegt, dass es natürlich für die eigene Politik am besten ist. Und wie gesagt, das machen alle Seiten. Die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Ja. Aber die möchte man nicht hören, weil sonst, wenn man alle Seiten hören würde und alle Fakten hören würde, könnte man ja neutral selber sich ein Bild machen. Und das möchte man ja nicht. Ja. Weil sonst hätte man eine freie Meinung. Das wäre nicht so toll für die immer am Drücker sind.
Das mit der freien Meinung ist halt eben genau mein Thema und vor allem auch der Anspruch an Moral. Das ist eben so die libertäre Sache. Mein ehemaliger Co-Host Luis Pazos, der war jetzt zwar nicht bei den Spezialkräften, aber ebenfalls lange bei der Bundeswehr, und mit dem hatte ich das erste Gespräch geführt. Da ging es bei ihm darum, dass er als Soldat den Kosovo-Krieg beobachtet hat, und also noch in der Pre-Impact-Phase, wo genau diese Vorbereitungsstufen kamen, die du gerade genannt hast. Und er hat ganz, ganz viel im Rechtsunterricht gesessen und sich erklären lassen, was man alles im Einsatz darf und nicht und so weiter und so fort und wie es aufgebaut wird. Und während sie sehr, sehr gut informiert waren, haben sie in der Tagesshow und all dem, was in Deutschland aufbereitet wurde, eigentlich erzählt bekommen, dass es hanebüchend war. Da wurde gelogen, dass sich die Balken biegen, und er hat schon damals eigentlich dann seine, wie soll ich sagen, seine moralische Toleranz dagegenüber, wo du gesagt hast, die müsste man jetzt eigentlich entwickeln, um zu sagen, naja, der Gegner macht das, wir machen das, wir sind sowieso in einer Lose-Lose-Situation. Er konnte das nicht überwinden, und deswegen ist er ja auch libertär geworden. Und so sehe ich das bei vielen Leuten, die eben sich denken, so, hier werden Leute gegeneinander aufgehetzt und auf eine Art und Weise begangen. Was er empfohlen hat, war diese Dokumentation, es begann mit einer Lüge. Ich frage mich doch schon, ist man, ja, verallgemeinern ist immer so eine Sache, aber wenn man dann als Soldat direkt davor sitzt, endet das dann alles damit mit, naja, ich werde dafür bezahlt, einen Auftrag durchzubringen, und das mache ich dann auch um jeden Preis? Oder es haben mich doch tatsächlich schon hier und da die ein oder anderen Leute angesprochen. Das waren jemanden, bei dem ich häufig im Stream bin, ist Harlekin. Der war ebenfalls bis letztes Jahr bei der Bundeswehr. Ich habe auch schon mit Polizisten gesprochen, die Corona-Maßnahmen nicht direkt durchsetzen wollten und so weiter. Mit einem inneren moralischen Kompass haben doch schon alle zu kämpfen. Nur die meisten sagen sich halt, ich beiß die Zähne zusammen und mach, was mir gesagt wird.
Genau.
Also Wie würdest du die Situation einschätzen und wie würdest du vor allem eine Art Kipppunkt definieren, wo selbst, also ich meine, gerade bei den Spezialkräften sagt man sich doch, wir werden doch von der Politik nicht nur im Stich gelassen, sondern nahezu in den Rücken gestochen, dass es sich heißt, wer hat denn Lust, gleichzeitig einer Politik zu dienen, die für eine LGBTQisierung der Bundeswehr ist und gleichzeitig Krieg mit Russland anfangen will. Ich meine, es ist ja schizophren. Da hat ja kein Mensch in der Bundeswehr Lust drauf.
Ja, das ist allgemein natürlich bei den Behörden und da bin ich auch täglich mit denen dran. Das ist ein gewisses moralisches Dilemma, ja, in das die sich befinden. Das ist aber auch Prinzip oder allgemein so der Sinn von beginnenden sozialistischen Systemen, den Großkopf oder den Staatsapparat so weit wie möglich auszudehnen, weil jeder, der im Staatsapparat ist, hält die Klappe. Ja, wessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing. Deswegen die Masse, auch egal, ob es jetzt, was ich, SEK, GSG 9, also egal, mit wem man spricht, alle denken eigentlich gleich, sind eher bürgerlich, sind eher konservativ im Sinne von Tradition, Freiheit, wir wollen Familie, aber die halten natürlich alle den Mund und führen Befehle aus und sagen dann auch jedes Mal, ja, ich habe einen Befehl bekommen. Das ist natürlich, ob das natürlich dann Zeiten DDR war oder Zeiten Nationalsozialismus, das ist natürlich, am Ende wird das immer als Ausrede genommen. Ich habe einen Befehl gehabt. Ich war gar nicht Herr meiner eigenen Sinne. Ja. Das ist halt so ein riesiges Dilemma. Das ist aber auch gruppendynamische Prozesse. Da gibt es ja verschiedene Experimente, aber sich das Konformitätsprinzip oder also das ist ein massenpsychologisch, sind da ganz, ganz viele Effekte, die da greifen, dass sozusagen die Herde immer zusammenbleibt und nicht, selbst wenn die weiß, dass sie alles falsch machen, die bleiben trotzdem dabei. Die bleiben trotzdem dabei und weil sie einfach nicht ausgestoßen werden wollen, wollen keine Nachteile haben, die wollen nicht der Buhmann sein. Und so ist auch eine gewisse Konditionierung, so mit auch mit Likes oder sonst was. Oder die man nicht mag, gibt so Shadowbands. Also man hypt sozusagen die Narrative und jeder, der gegen das Narrativ ist, wird halt isoliert. Was ich kriegt Banken, die schmeißen einen raus, die Konten werden einfach gestrichen aufgrund der AGBs, die brauchen noch nicht mal beantworten. Man kriegt Hausbesuche, also es gibt tausend Sachen. Man muss heutzutage keinen mehr irgendwo hinrichten. Ja? Es reicht die soziale Hinrichtung oder die mediale und alle halten die Klappe. Richte einen hin, ja, oder bestrafe einen und züchtige damit 100.
10.000, ja.
Ja, und das ist, das funktioniert halt leider immer wieder, genau. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Genau.
Ich würde vielleicht noch dazwischen werfen, würdest du sagen, also ich sehe die Digitalisierung und sowas wie soziale Medien, Twitter und so weiter, was du gerade als fördernd für diese Strukturen dargestellt hast. Genau, da sehe ich ein Stück weit sogar das Gegenteil, weil was ich mir jetzt inzwischen denke, die Zeit, in die wir abdriften, tendiert so ein bisschen in das Gegenteil. Früher konnte man unter der Informationsineffizienz sehr gut manipulieren und ich würde sagen, das wird immer schlechter, weil jeder, nimm mal die Ukraine als Beispiel, hat ein Smartphone und kann dort vor Ort die Tatsachen filmen. Mit anderen Worten, ich glaube, wir gehen mit der Digitalisierung und der Informationsgesellschaft in eine sehr viel freiere Welt über.
Aber genau das möchte man verhindern. Das wird man auch jetzt durch diese Informationsgesetze, Fake News im Sinne, man wird es nach und nach eindämmen. Also man wird jetzt nach und nach diese noch bestehende Freiheit, wird man komplett eindämmen, dass nur noch gewisse Faktenchecker ist übrigens auch eine Propagandatechnik, die 1911 ins Leben gerufen wurde, um dann einfach zu sagen, okay, das ist eine gute Quelle, das ist eine schlechte Quelle und das wird nach und nach kommen. Also ja, wir haben jetzt noch mehr Zugriff als jemals zuvor, aber das wird immer mehr unterbunden und damit gibt es nur noch eine Monopolmeinung.
Ja, und alles. Meinst du, sie haben eine Chance?
Ja, natürlich. Also die machen das jetzt nach und nach.
Also
wenn wir uns jetzt also ein paar Libertäre unterhalten, das verändert gar nichts. Jeder wird am Ende mitlaufen, wenn wieder die großen Medien irgendwas sagen oder die großen Politiker irgendwas sagen, wird die Masse mitlaufen. Es geht nicht darum, um 100% mitlaufen, aber es reicht, wenn er 70-80% und sozusagen, dass die aus der Reihe tanzen, dass die auf jeden Fall Probleme bekommen. Ja. Das wird man halt nach und nach machen. Auch mit dem Zentralbankgeld, was ja dann später kommt, ich sag mal so bis 2030, Das ist halt ein Riesenproblem, weil dann natürlich angepasst mit Social Scoring kannst du da gar nichts machen. Ja? Du machst da einmal, zweimal den Mund auf und auf einmal kannst du nichts mehr kaufen. Ja? Oder kannst dich nicht mehr bewegen.
Ich bin ganz bei dir. Sie versuchen nicht 100% der Massen zu überzeugen, aber umgekehrt, wir brauchen auch nicht die 51%, um die Gegenseite zu bekehren, sondern es reichen ungefähr 1%, um einen Kipppunkt zu erreichen von den Leuten, die sagen, ich mache da nicht mit. Und genau. Es funktioniert, zumindest langfristig, denke ich, verlieren sie. Zum Beispiel Corona ist so ein Beispiel. Ne? Irgendwann kommen sie auf die absurdesten Protestmaßnahmen wie spazieren gehen und da hält selbst der Staat dann irgendwann nicht mehr dagegen und sagt sich so, dieses Narrativ wird gebrochen.
Ja, also du hast recht, man braucht nicht viel. Man braucht, ich glaube, in den Studien sagen, wenn 10% der Bevölkerung aufstehen würden und was machen würde, könnten die anderen 90% mitreißen. Weil es meistens so, 90% sind Mitläufer, immer so. Schon immer so.
Ist ja auch verständlich.
Genau, und wenn du 10% des Problems, bring diese 10% auf die Straße. Weil diese 10%, die kritisch mitdenken, sind in der Masse auch Unternehmer, Selbstständige, sind eher die gebildeten Schichten. Und wenn die was machen, also egal wie viele Professoren ich kenne, Richter, Anwälte, Lehrer, alle halten die Klappe. Weil wenn die das sagen würden, was die denken, dann würden die morgen auf der Straße sitzen.
Ja. Das sind auch wieder gerade, aber hast du schon gesagt, die Leute, die auch im Staatsdienst sind, Westbrot, ich esse das Lied, ich singe, so weiter. Genau. Umgekehrt, ich sehe das wie diese IQ-Kurve, ne? Ja, es sind die gebildeten Schichten, es sind aber auch die Leute mit einem ganz, ganz einfachen Verstand. Und die habe ich oft beobachtet, gerade in der Corona-Phase. Das soll auch überhaupt nicht despektierlich gemeint sein oder sowas. Nee, aber
es gibt bei Propagandatechniken, gibt es ja einmal die aktivierenden Propaganda und die subversive, die immer so durchmacht. Und viele Akademiker lassen sich indem man das irgendwas mit Fakten oder mit, das hat die Wissenschaft gesagt, lassen die sich relativ schnell einlullen, ohne zu wissen, dass eigentlich alles gekauft ist und gar keine reale Wissenschaft dahinter ist. Aber damit begnügen die sich, weil natürlich auch das Gehirn macht immer Abkürzungen. Das Gehirn hinterfragt nichts. Wenn einer sagt, weil, oder er sagt, da gibt es einen Beweis oder Studie, dann akzeptiert man das. Ja, weil alles, das Gehirn ist alles, was man aktiv macht, strengt wahnsinnig an. Und deswegen kürzt das Gehirn all möglichen Sachen ab und macht Filter oder macht Pauschalisierungen, diese typische Schubladendenken. Ja, das ist ganz, ganz normal. Ja.
Da habe ich bei Libertären immer den Eindruck, jeder Libertär ist so ein kleiner Autist in seinem Gehirn. Und immer wenn er auf Widersprüche stößt, versucht er sie aufzudröseln. Deswegen sind wir in freiheitlichem Gedankengut da oft einen Schritt weit voraus. Aber das vielleicht dazu. Ja. Ich möchte ein bisschen, wir sind jetzt schon ein bisschen tiefer im Thema gekommen. Ich möchte aber nochmal aufs Buch zurückzukommen, weil im Buch beschreibst du zwar hauptsächlich das Szenario des Blackouts, weist aber von vornherein darauf hin, das ist das Szenario, was die meisten Leute sich als die Krise vorstellen, weil wir wissen, Zombie-Apokalypse ist ein Hollywood-Szenario, aber es gilt, das Prinzip aufzuarbeiten, was, wenn der Strom aus ist, die öffentliche Ordnung zusammenbricht, das Chaos-Szenario eintritt und dann auch noch mögliche weitere Ausweichszenarien zu haben. Wobei der Punkt ja so ein bisschen ist, wenn wir jetzt versuchen, uns mit einem Stromausfall, Internetausfall, alles Mögliche, 2 Wochen, 3 Wochen in die Zukunft zu denken, dann sind die Abweichungen, was kommen würde, so groß, dass wir gar nicht mehr wissen, dann bräuchte man das Hundertfache von dem Buchinhalt, ne? Weil da könnte man in alle möglichen Richtungen gehen. Deswegen ist immer so ein bisschen meine Frage, so aus dem Bauchgefühl heraus, was hältst du für das realistische Szenario, tatsächlich einen europaweiten Blackout ohne Unterstützung von außen? Oder was ist deine Idee, wenn du jetzt Privatleute auch berätst, in welche Richtung geht es? Sei es die Leute, die vielleicht für den kleinen Geldbeutel sich vorbereiten wollen, aber auch diejenigen, die schon genügend Geld haben, um sich Weltuntergangsbunker zu bauen und vielleicht sich für 30 Jahre unter der Erde zu verbuddeln? Oder in welche Richtung geht's?
Ja. Okay, es sind jetzt wieder mehrere Fragen in einer. Ich berate ja relativ viele wohlhabende Familien. Und diese, also wir reden von Milliardären, wir reden von Leuten, die mehrere hundert Millionen haben, die bereiten sich alle. Also wir reden nicht von einem, der könnte irgendwie hier verrückt sein, sondern wir reden von allen, die das Geld haben, bereiten sich massiv vor. Ja, und wir reden also wirklich von Bunker, von teilweise Bunkerstädten. Also riesen, Riesending. Das heißt, wenn die dir das meiste Geld haben und natürlich damit auch die das meiste Wissen und Kontakte, dann haben die einfach mehr Erfahrung. Das heißt, mehr Erfahrung, das heißt, mehr prognostizieren ihre Zukunft ein bisschen schlechter. Wir haben auf der einen Seite haben wir natürlich mehrere Krisen, die jetzt aufeinander kommen. Wir haben einmal natürlich das Zerbrechen des amerikanischen Reiches, so nenne ich es mal. Also sozusagen die alte Hegemoniemacht geht unter. Parallel haben wir mit Russland, China, Indien. Also viele Kulturen kommen jetzt nach oben. Viele Länder wollen jetzt auch dort, sage ich mal, an der Tafel sitzen und mitessen. Das ist immer so, wenn man irgendwo ein Großreich hat, was zerfällt, hat man Spannungen. Das ist sozusagen wie Plattentektonik, die aneinander reiben. Da gibt es einfach gewisse Druckphasen, wo sozusagen der eine vom anderen das Brot dann wegnimmt. Dann haben wir
Alle wollen
natürlich
gerne übernehmen, ne?
das Fiat-System, was komplett am Eimer ist. Auch die Wirtschaft. Die Realwirtschaft und die Börse sind komplett abgekoppelt voneinander. Das hat nichts mehr miteinander zu tun. Also auch da wissen wir schon durch Zentralbanken, IWF, EZB etc., Weltwährungsfonds. Da wissen wir auch schon, okay, die sagen alle, okay, da kommt jetzt irgendwann mal eine Ernüchterung sozusagen, also so eine Konsolidierungsphase, wo das wieder ein bisschen angepasst wird. Dann haben wir natürlich. Sei es eine gut West-Ost-Konflikt. Wir haben riesige Konflikte mit Muslimen, Christen, Juden, also sozusagen Religionskriege mäßig, da bahnt sich viel vor. Und alles trifft sich jetzt sozusagen an ein Zenit. Und das ist das Problem, auf was sich viele halt vorbereiten, dass jetzt einfach die nächsten Jahre, also von jetzt bis 2027, dann rechnet man mit massiven, weltweiten, globalen Problemen. Sei es in Ostasien, sei es im Nahen Osten, sei es in Europa allgemein. Also wir haben drei sozusagen Art wie Supervulkane, die halt kurz vor der Explosion sind. Allein wenn jetzt Israel reingeht in den Libanon, haben wir automatisch, das wissen wir, Iran und auch Türkei, die dort dann mitmischen werden. Also Türkei geht, ist die gehen jetzt schon zu BRICS, verlassen NATO, kümmern sich mit um Israel, kümmern sich mit um Griechenland, auch natürlich da die Grenzstreitigkeiten, Öl, Gas, auch die Zypern-Geschichte, also sozusagen diese, ja, diese Rechnungen, die noch offen sind. Das wird so ein bisschen das prognostizieren, zumindest mal die Dienste. Wenn Türkei die Seiten wechselt, ja, was denkst du, was denn los ist in den Großstädten, ja, wo massiv natürlich Migrationsanteil ist? Auch allgemein so dieser Eklat.
Moment, in welchen Großstädten? In der Türkei?
Nein, Deutschland, Europa. Allgemein die Muslime, dieser Konflikt
Ach
zwischen
so, okay, jetzt
Palästinensern,
habe ich es verstanden. Ja.
Pro-Israelis, das wird massive Probleme bringen, das ist ja jetzt schon. Es
Ja,
wird
ja, ja, ja.
medial unterdrückt, da vielleicht nur ein kurzer kleiner Spoiler. Lüge, wenn jetzt, oder es gibt eine Lüge teilt sich in vier Phasen, beziehungsweise vier verschiedene Arten gibt es von Lügen. Es gibt einmal die Information und einmal die Emotion. Das sind die zwei Arten und je nachdem kann man sie verschweigen oder verfälschen. Ja? Also sozusagen das, was oftmals in der Masse gemacht wird von Medialen. Man verschweigt einfach Sachen und damit hat man natürlich ein anderes Bild, ein anderes Framing. Ja? Man muss nicht immer lügen, obwohl das auch überall gang und gäbe ist, aber auch verschweigen ist sozusagen schon mal ein großes Ding. Okay, also auch da weiß man, es brodelt. Sozusagen der komplette Nahe Osten gegen Israel mit natürlich Entladung in Europa. Das ist ein Riesenproblem, weil die Großstädte sind jetzt schon massiv überfüllt. Und das ist, wirkt natürlich, oder jetzt bleiben, ich sag mal, die ganzen Gangster und Clans sind noch einigermaßen ruhig. Ich habe jetzt erst, glaube ich, eine Woche alt ist die Studie. Da sah man, okay, die Jugend in Deutschland, je nach Bundesland, war teilweise von. Also unter 16 Jahre zwischen 80 bis 60% mit Migrationsanteil, auch dann eher muslimisch. Ja, auch die Stelle, also wenn du Lehrer fragst,
Ja.
in den Schulklassen sind kaum noch Deutsche. Ja, also auch da. Und das heißt dann nicht nur, also falsche Integration im Sinne von, oh, irgendwo schlechte Arbeitsplatzchancen, sondern komplett fremde Kulturen, die gar nichts mit der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung zu tun haben, mit freiheitlichen Werten oder Meinungsfreiheit, Toleranz etc. Toleranz wird immer nur gefordert von einer Seite, aber
Na klar.
nie von oder nie, ich sag mal, der Masse da irgendwo gegeben.
Siehst du
Und
diese Produzierung davon, dass das kommt als böswillig gewollt, oder
es
sind
ist,
die
es ist,
dumm?
es ist, es ist, nein, nein, es ist böswillig gewollt,
Ja.
aber auch bezahlt durch einige Länder im Nahen Osten
Ja.
als hybrider Krieg. Ja, also Masseneinwanderung ist eine Art der Kriegsführung.
Ja.
Das wird in Europa gemacht, genauso selber machen das jetzt die BRICS-Staaten mit USA. Über Venezuela, über sozusagen über Mittel- und Südamerika holen die jetzt die ganzen Leute hoch. Auch viele, Syrer, viele Afghanen, die kriegen jetzt einen türkischen Pass, werden über die Grenzen da geschleust. Also auch da massive Umstrukturierung. Auch da ist sozusagen ja eigentlich 95% Männer, wehrfähigen Alter zwischen 18 bis 35. Die wenigsten werden irgendwo Jobs haben. Ja. Das ist einfach, die nutzen A, den Sozialstaat und spalten einfach. Kriminalität steigt, ob es Massenvergewaltigungen, Messerattacken, sonst was. Auch das sind so kleine Nadelstichtaktiken, um einfach die aktuellen Sicherheits- und Ordnungskräfte natürlich auch zu binden, abzunutzen. Ja. Und dann brauchst du keinen, oder es gibt nicht mehr wie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, dass da große Armeen aufeinander treffen. Ja. Wenn hier in Europa das Licht aus ist, dann hat Deutschland oder ganz Europa mit sich selber zu tun. Jetzt vielleicht zu der Aussage. Allgemein, ein Blackout gab es bisher noch nicht. Es wird zwar oft verwendet, aber ein Blackout ist ein großflächiges Ereignis, wo ein Land oder mehrere Länder betroffen sind. Das heißt, es kann keine Hilfe kommen. Wenn jetzt in Ahrtal irgendwas passiert, kommen aus ganz Deutschland die Kräfte und helfen dort. Ja, und selbst das hätte kaum funktioniert. Wenn jetzt aber ein großflächiges Ereignis dauert, was mehrere Wochen ist, wo keine Hilfe kommt. Es kommt keine Feuerwehr, keine Polizei, kein Rettungsdienst, kein ADAC und THW, weil jeder ist eine Doppelrolle. Als Familie, also man ist Familienvater, man ist immer noch verantwortlich. Die Behörden, die können ja gar nicht kommunizieren. Also sie können weder funken, die haben weder die Mannstärke, die haben weder die Ausrüstung, auch die, ob es die Krankenhäuser etc. ist. Was ich nach 72 Stunden oder 48 Stunden ist da dunkel. Also ist jetzt schon dann dunkel. Dann ist es aber Notstromfähigkeit, heißt, dass die jetzt irgendwo mal an einem Beatmungsgerät sind, die können auch 48 Stunden vorbereitet werden. Das heißt, keine neuen OPs oder andere große Aufnahmen. Und wenn allein, wir reden jetzt nur vom Blackout und alles in Lieb, allein wie viel Brände, allein wie viel Unfälle, Straßenunfälle, als die, ich hatte mal mit einem der höchsten Feuerwehrchefs aus Deutschland gesprochen und die meinen, wenn jetzt ein Tag, nach einem ersten Tag, wäre die komplette Feuerwehr in Deutschland schon am Boden, allein nur mit der Beschäftigung, um die Leute aus dem Fahrstuhl zu holen, die eingeschlossen sind. Ja. Wir reden noch nicht von Schichtfähigkeiten, wir reden noch nicht von vielen Sachen. Also, auf was ich hinaus wollte von dem Buch, die Bevölkerung ist einfach aufgrund der letzten Jahre oder letzten Jahrzehnte, weil alles gut lief, haben die eine trügerische Sicherheit. Die verlassen sich immer auf andere. Ah, dass, wenn irgendwas passiert, dass irgendjemand kommt. Das Problem ist, wer sich darauf verlässt, dass andere kommt, ist eigentlich schon verlassen. Man muss selber dafür vorsorgen, eine gewisse Autarkie zu haben. Das, was unsere Urgroßeltern, Eltern als Standard gemacht haben, weil jede Krise ist temporär und lokal, immer wieder mal Wellen. Das heißt, diese Phasen, wo man nicht einkaufen kann, wo man nicht irgendwo, die Heizung funktioniert, das hat man früher einfach ausgeglichen durch eine gewisse Vorratshaltung. Aber damals war natürlich das Volk noch homogen im Sinne von, irgendwo Familie oder Großfamilien, man kannte jeden irgendwo, alles war miteinander verwandt oder zumindest mal war eine gewisse Stimmigkeit da. Jetzt, das nennt man auch Atomisierung in der Propagandatechnik, ist jeder nur noch für sich selber da. Ja? Also ich, ich möchte das Beste haben, nur noch Konsumdenken, nur noch schnelle, kurze Befriedigung, statt für irgendwie ein größeres Ziel zu kämpfen. Und somit sind eigentlich die Großstädte, wenn du da eine kleine Gruppe hast von Aktiven, was sich Gangs, Clans, sonst was, die übernehmen relativ schnell die Städte oder die Straßen und Ortschaften, weil es gibt keine Gegenwehr mehr. 60% der Deutschen besteht aus Rentnern oder steht kurz vorm Rentenalter. Ist halt schwierig. Und die heutige Jugend weiß nicht, ob sie heute Mann, Frau oder Fuchs ist. Ja? Also das ist halt, es ist halt schwierig. Und die Bevölkerung, ja, hat eine trügerische Sicherheit. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, als Praxisleitfaden mit einfachsten Mitteln, verständlichen Mitteln. Wie bereitet man sich vor in den verschiedenen Phasen? Jetzt eine Pre-Impact-Phase, dann für den Impact. Und was kann man machen? Und ich rede jetzt nicht davon, du hast ja gelesen, wie kann man jetzt Feuer machen? Wie kann man also super Tricks machen? Sozusagen diese Survival-Prepper-Tricks. Mhm. Das braucht man nicht. Also wer das anwendet, der hat schon vorher so viel falsch gemacht in der Vorbereitung. Weil warum soll ich lernen, wie ich sag mal, Feuer mache mit einer Schnur, wenn ich genügend Feuerholz, Streichhölzer, Benzin, Kerzen, sonst was? Ja. Also darum geht es mir. Also wirklich.
Das ist auch. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Der einzige Punkt ist, du beschreibst gegen Anfang kommt eine Anekdote. Und ich finde die sehr schön geschrieben. Das ist einfach eine Art Geschichte. Der Strom ist jetzt ausgefallen bei einem Einfamilienhaushalt und die Frau arbeitet noch im Krankenhaus. Am Anfang geht sie noch hin und dann später merkt sie, da ist Hopfen und Malz verloren. Die Nachbarn kommen rüber und die Nachbarn sind aber gut vorbereitet. Naja, und auf einmal stehen die Wegelagerer bei denen vor der Tür. Nein, ich verteidige mich, ich habe eine Armbrust. Ja, und das wird nix. Und das ist alles dann in der Geschichte, in der Kurzgeschichte, schön beschrieben. Und im Endeffekt läuft alles für mich ein bisschen auf den einen Punkt hinaus, den du sehr genau ausführst, wo du sagst und so, alles, worauf du dich jetzt vorbereitest, kostet dich in der tatsächlichen Krise das Hundertfache an Zeit, wenn du es erst dann machst. Deswegen, was mich so ein bisschen abgeholt hat bei dem Buch, ist der Gedanke, allein wenn ich mich schon psychologisch darauf vorbereitet habe, dann bin ich in meinem Kopf schon viel weiter, als wenn ich in die Krise reingerate und ich merke so, ich habe nichts gemacht, ich weiß überhaupt nichts von irgendetwas, dann bin ich richtig krass aufgeschmissen. Aber wenn ich mich nur alleine damit beschäftigt habe, einen Notfallrucksack zu packen und den vielleicht neben der Tür stehen oder im Auto stehen zu haben, dann bin ich schon im Kopf so viel weiter. Für mich ist das Ding immer so ein bisschen, ich bin faul und ich gewöhne mich an eine öffentliche Ordnung. Ich habe ich habe mal Grundwehrdienst gemacht, aber das ist schon lange her und ich bin nicht gut vorbereitet und ich bin darauf angewiesen, dass permanent Strom und Wasser und weiß ich nicht, was da ist. Aber ein bisschen einfach den Gedanken zu haben, das Ganze auf dem Schirm zu haben und vielleicht schon mal, weiß ich nicht, ein paar Dosen Ravioli da zu haben und Teelichter und weiß ich nicht was. Damit ist schon teilweise im Vorfeld so viel geholfen, das ist das, was ich persönlich daraus mitgeholt habe, selbst wenn man nicht den ganzen Weg geht und bis in 75 Kilo Reis im Keller gebunkert zu haben oder wie du das teilweise auch beschreibst im Fazit.
Genau, vielleicht drei Punkte, auf die ich da jetzt eingehen möchte, die du da gut beschreibst als jemand, der sozusagen dann frisch mit dem Thema vielleicht auch jetzt da reingeht. Das eine ist, wenn man das weiß, okay, ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat für 3 Tage Essen. Das nächste Drittel hat für maximal eine Woche Essen. Und nur das letzte Drittel hat ein bisschen mehr über eine Woche. Ja. Das heißt, wenn man schon weiß, dass egal welche Krise jetzt kommen wird, die über Wochen und Monate geht, mindestens, ja, also im Optimalfall vielleicht sogar nur ein paar Monate, dann weiß man aber schon, dass nach 2 Tagen erstens alle Regale in Supermärkten leer sind, wenn man überhaupt einkaufen kann, weil wenn man kein Bargeld hat und mit EC-Karte wird sowieso nicht funktionieren. Und dass einem, ja, auch die Umschlagsrate in den Warenhäusern, das sind auch, was ich 3, 4, 5 Mal die Woche, ist dort Regale leer, Regale voll, der Kunde bekommt es bloß nicht mit, weil immer wieder aufgefüllt wird. Ja, also das ist einfach ein Riesenproblem durch die Lagerhaltung, ist alles Just-in-Time, Just-in-Sequence-Produktion. Das heißt, es gibt keine Vorratsläger mehr. Die Bevölkerung ist sozusagen, wenn alle sich disziplinieren, sind es nach einer Woche spätestens schon die 2 Drittel der deutschen Bevölkerung am Hungern, wenn diszipliniert sind. Wenn sie nicht diszipliniert sind in Großstädten, kann das auch schon nach 2 oder 3 Tagen sein, dass gar nichts mehr da ist. Ja. Und dann ist ein Riesenproblem für die sozusagen die Single-Haushalte, oh, ich gehe jeden Tag mal einkaufen, immer nur das, was ich gerade brauche, das ist das. Dann das Buch ist so konzipiert, wie gesagt, für den Laien, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, der jetzt aber sozusagen eine Art Crashkurs machen möchte. Das Buch ist so konzipiert, wie du gesagt hast, mit einem kleinen Roman beginne ich, damit man aus der Ich-Perspektive einfach mal das durcherlebt. Danach habe ich einen Fachteil, das sind ja 4 verschiedene Mitautoren. Marc Friedrich ist ja drin, Robert Jungnischke, Sebastian Hein, auch der aktuelle Chef von UFC Germany, also Ultimate Fighting Club.
Ja, der hat nämlich die zweite längere Anekdote geschrieben. Die fand ich auch ganz schön, weil, nee, die Pointe verrate ich nicht. Das soll der Zuschauer selber lesen. Aber das, wie gesagt, er ist ein erfahrener Kampfsportler und mir hat die Anekdote sehr, sehr gut gefallen, warum die Kinder später dann doch ebenfalls zum Karate oder zum Kampfsport gehen. Das soll der Zuschauer selber rausfinden, wenn er sich das Buch kauft. Zu Marc Friedrich möchte ich nur kurz sagen, das ist ein Stück weit Anlageberatung. Und das würde ich sagen, das zählt ausschließlich in die Pre-Impact-Phase. Weil Marc Friedrich redet zum Beispiel auch darüber, klar, er redet immer wieder davon, Bitcoin zu haben. Das ist auch gut und richtig, empfehle ich auch immer alles. Aber wir reden dann davon, wenn die Zeit wieder vorbei ist. Und nicht davon, dass man wahrscheinlich, also bei einem Stromausfall wird, braucht man wahrscheinlich auch keine Silbermünzen. Also glaube ich nicht. Ich glaube, da braucht man Dosenravioli und Waffen.
Ja, das ist das, was viele so eine falsche Sicherheit haben. Also ob es jetzt Bitcoin oder Gold ist, in der Krise bringt es gar nichts. Das ist ein Mittel als Werterhalt, um sozusagen die Krise, das den Wert rüberzubringen.
Ja, da braucht man direkte Tauschmittel, denke ich.
Aber in der Krise selber, wenn einer versucht mit einem Goldbarren oder kleinen Goldblättchen, der wird erschossen, erstochen oder sonst was, das interessiert keine Sau. Wenn du Zigaretten, Alkohol, Munition, Batterien, Hygieneartikel, das ist die wichtigen Sachen, mit denen du irgendwo Handel machen kannst. Alles andere ist halt schon ein bisschen schwierig, weil das Problem ist, wenn du mit Gold oder Diamanten oder anderen Sachen handelst, du brauchst eine gewisse Fairness und du brauchst eine Sicherheit. Das hat früher vielleicht geklappt, vor tausenden Jahren. Ein Ritter kommt, ein anderer Ritter kommt, beide haben ein Schwert und sagen, hier, ich tausche, ich möchte den Leder, du gibst mir eine Goldmünze, dann mag das gehen, weil es war so auf Augenhöhe. Jetzt ist die ein bisschen Gold oder die gewisse Vorräte haben, sind in der Minderheit und wir haben eine Masse an aggressiven Menschen, die gar nichts haben und die interessiert das nicht. Die brauchen keine Fairheit, weil es gibt ja keine Verhandlungen, es gibt keine Strafverfolgung in so einer Krise. Wir reden eine globale Krise und wir reden von einer nationalen Tragweite. Es ist nicht irgendwo jetzt nur eine Stadt oder nur ein Dorf betroffen, sondern das ganze Land ist betroffen und alle sind betroffen. Also riesen, riesen Problem. Vielleicht noch was viele, weil das Problem ist natürlich, ich würde das noch nicht mal den vielen YouTubern unterstellen, dass die das böswillig machen. Die haben das schlussendlich, die Masse hat keine Erfahrung, keine Ahnung, kein Background. Man redet immer über Material oder über gewisse Skills. Wenn man aber eine komplette Vorsorge, eine komplette Krisenvorsorge betrachtet, ist die in vier Teile geteilt oder in vier Phasen, wie so eine Pyramide. Das Wichtigste oder andersrum erstmal das Unwichtigste ist das Material. Und damit fangen aber die meisten an, weil die meisten wollen irgendwas verkaufen. Hier, kauf mein Messer, kauf meine Axt, kauf mein, keine Ahnung was alles, um einfach nur einen Reibach zu machen. Und damit hat man natürlich kurze Befriedigung. Ah, ich habe jetzt die Axt oder ich habe den Rucksack gekauft. Jetzt bin ich abgesichert. Also man ist moralisch, hat man sich aus der Verantwortung rausgestohlen. Mhm. Wenn man aber richtig, also richtig als Experte sich vorbereitet, ist eigentlich die unterste Ebene, ist erstmal die Binde der Unwissenheit abzunehmen. Im Sinne von zu wissen, was ist wahr, was ist falsch? Wie funktioniert die Welt? Wie sind die Informationen? Damit ich dort erstmal eine Lage, eine richtige Entscheidung treffen kann. Also das ist das Wichtigste, die Entscheidung. Danach kommt Mindset und Körper. Die Einstellung zum Leben, die Resilienz. Wie gehe ich mit Sachen um? Wie bin ich lernfähig? Wie bin ich stressanfällig? Und natürlich auch der Körper. Wenn man nicht fit ist, dann bringt alles nichts, weil man wird mit nassen Handtuch irgendwo erschlagen. Ja? Also auch die beste Ausrüstung bringt nichts, wenn man sie nicht tragen kann oder sich nicht das Essen verteidigen kann. Ja? Das ist sozusagen die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist Skills, also Fähigkeiten. Oh, wie mache ich jetzt Feuer? Wie kann ich jetzt Nahkampf? Wie kann ich medizinisch? Wie kann ich, also Fähigkeiten, mit denen ich einfach durch die Krise komme. Auch das natürlich. Fähigkeiten sind auch Tauschwaren. Wenn ich eine besondere Fähigkeit habe, was ich Arzt oder keine Ahnung, Schreinermeister oder also irgendwas Handwerkliches, was man in der Krise gebrauchen kann, dann kann ich natürlich sagen, hier, ich habe kein Essen, aber ich bin, Krankenschwester, ich könnte, deinen verletzten Mann mich kümmern oder ich könnte eine Hebamme, ich könnte mich um das Baby kümmern, das sind auch wichtige Sachen. Und das Letzte, wie gesagt, dieses letzte i-Tüpfelchen ist das Material. Ja, und das Problem ist, es wird halt meistens bei 99% der YouTuber wird angefangen, entweder mit Material oder mit Skills. Aber das Mindset, Körper und diese Binde der Unwissenheit, weil das wissen die vielleicht selber nicht und deswegen sage ich, die machen es gar nicht mit Absicht, das wird halt oftmals ausgelassen. Weil sonst bist du vorbereitet, du bist fit und kannst vielleicht auch ein paar Sachen, aber du läufst immer in die falsche Richtung. Also falsche Richtung im Sinne von lässt sich manipulieren, lässt sich lenken und bist dann eigentlich nur eine kleine Marionette, ohne es selber zu merken. Das ist ja das Besondere an Softpower oder Softskill-Techniken, es ist kein Druck von außen da. Du denkst, du hast eine freie Meinung, aber eigentlich handelst du genau so, wie man dich durch Nudgings und kleine andere Techniken, Microtargeting halt hinhaben möchte. Ja. Das ist, wir reden von einem 360-Grad-Krieg, der von früh, wenn du aufstehst, bis du einschläfst, permanent dich umgibt. Mit allen Medien. Oder alles, was irgendwo strahlt und sendet und eine Botschaft unterbringt. Man denkt immer, man sieht einzelne Akteure, aber das sind keine Einzelakteure, die gehören eigentlich alle zusammen.
Naja, ich ver- Ja. Ich verbringe viel Zeit damit, diese ganzen Nachrichten, denen permanent zu widersprechen. Das kommt ja jeden Tag und inzwischen bin ich in der Kommentarspalte der Tagesschau und Outratio, die da einmal die Woche oder sowas, indem ich den Kommentar drunter poste, wie blöd ihre Nachrichten sind. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein bisschen so den, ich sehe diese ganzen Krisenherde, ich sehe, dass es an allen Ecken und Enden brennt, nicht, ich weiß nicht, ob ich das Blackout-Szenario für die realistischste Bedrohung halte. Sie ist natürlich die katastrophalste, das katastrophalste postapokalyptische Szenario, was man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, wenn du einschalten aus dem Bauchgefühl heraus sagen kannst oder einschätzen kannst, wie hoch ist tatsächlich ein Blackout-Risiko oder gibt es andere Dinge, die realistischer sind, die uns nicht in einem absoluten Stromausfall hinterlassen, sondern in, also ich sehe einfach das Szenario von 1000 kleinen Krisen, auf die man sich schlecht vorbereiten kann und auf die ein Ausweichszenario dauernd anders ist. Anders als dieses, ich muss auch dafür sorgen, dass ich in 3 Monaten noch, wenn irgendwie die Hälfte der Leute verhungert sind, im Wald alleine überleben kann. Ich weiß nicht, ob ich das so realistisch finde.
Ja, also das Wichtigste erstmal, und das hat auch die letzten Krisen gezeigt, der alleinige Prepper, der allein sich vorbereitet, ist meistens der Erste, der stirbt. Von der Masse, die unvorbereitet ist. Also das Wichtigste zusätzlich, also das müsste man jetzt sozusagen als oberste Pyramidenspitze dann sozusagen, oder eigentlich schon noch wichtiger als eigentlich Material, ist eine Gemeinschaft. Du brauchst eine Gemeinschaft mit einer gewissen Spezifikation an Fähigkeiten und aber natürlich auch eine gewisse Masse. Eine gewisse kritische Masse brauchst du, um schichtfähig zu sein. Was ist, wenn du müde bist? Was ist, wenn du, der eine muss arbeiten, der eine muss, keine Ahnung, irgendwelche Sicherungsaufgaben. Mhm. Also das sind viele Sachen. Also du brauchst, ich sag mal, 30, 40, eher 100 Mann ist so das Minimum, was du haben musst, um irgendwo durchzukommen. Die Großclans oder die ich sag mal, normalen oder die Familien im Migrationsbereich, die haben das Problem nicht. Die halten zusammen, aber im deutschen Bereich ist es halt, oder deutschen Familien oder europäische Familien allgemein, sind halt so ein bisschen jeder für sich. Und das ist ein Riesenproblem. Dann das Blackout habe ich nur natürlich, oder Blackout ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn es eintritt, dann haben wir natürlich, ist die Kacke am Dampfen.
Ja.
Ich habe das aber, das Buch so geschrieben, dass die Vorbereitungen, die man dort trifft, sind eigentlich, egal was kommt, ob es ein Wirtschaftsproblem ist, also ein Börsencrash, ob es ein Krieg ist, ob es Unruhen sind, ob es Naturkatastrophe ist. Die Grundvoraussetzungen sind immer gleich. Wenn ich gewisse, dass dein Körper hab, denn das Mindset, natürlich das Essen, Trinken, Medizin, Funkgeräte, also sozusagen gewisse Flexibilitäten, Autarkie, dann kann ich auf alles reagieren. Es gibt aber keine Musterlösung. Bin ich am falschen Tag, zur falschen Uhrzeit irgendwo, dann war es das. Ja. Aber mir ging es jetzt darum in dem Buch, mit möglichst einfachen Sachen, paar Sachen oder die Sachen an die Hand zu geben, auch Verhalten, was ich, wie komme ich sicher von A nach B, wie bewege ich mich durch Stadt, dass man da zumindest mal dann auf seine Situation anpassen kann. Weil es kann ja sein, in Berlin wird eine andere Situation sein, als wie im schwäbischen Ländle oder ja, wie, was ich, in Franken, dort in Weingebieten, wird anderes sein wie in Stuttgart-Innenstadt. Ja, also das ist, es ist unterschiedlich. Aber die Krise wird halt nach und nach überall mal kommen. Und selbst wenn die Großstädte weg ist, heißt nicht, oder da wären eher die überleben in den Großstädten, die werden wie Heuschreckenschwärme über die Dörfer und über die Außenbereiche ziehen. Ja. Also auch da viele, viele Probleme. Wie gesagt, Blackout ist nur eins. Aber die Vorbereitung ist halt, so wie du am Anfang gesagt hast, würde ich jetzt das komplette Szenario schildern wollen, wäre es A für viele, glaube ich, schon zu beängstigend und auch zu viel Input. Deswegen habe ich mich rein an diesen ein Szenario sozusagen abgearbeitet, dann über das eine Jahr, wo ich das Buch geschrieben hatte. Und ja, alles andere muss man dann selber kritisch nachdenken und selber sozusagen an seine Situation anpassen. Ja, genau. Aber kurz vielleicht noch Zeitraum. Der Zeitraum ist schon, man sollte schon eine gewisse Autarkie haben für eigentlich, ich sag mal, 3 Monate wäre schon nicht schlecht. Weil egal, von was wir reden, wird es halt übel. Und das Problem ist auch, wenn wenig da ist und eine große Nachfrage da ist, werden die Preise, also alles wird steigen. Also allein aus finanzieller Intelligenz ist es wichtig, eine gewisse seriöse Vorbereitung zu machen, um da einfach nicht exorbitant sein Geld ausgeben zu müssen oder sein letztes Hemd geben zu müssen für eine Dose Ravioli. Ja. Also auch darum geht's. Also nicht nur, oh, ich muss jetzt die Zombie-Apokalypse überleben, sondern ich muss auch finanziell, möchte ich nicht kaputt gehen. Um dann, weil nach den Krisen kommt ja auch dann immer wieder eine schöne Erholungsphase. So war es ja auch nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist wichtig, so diese Post-Impact im Sinne von, es zieht sich. Am Beispiel Hurricane Katrina. Hurricane Katrina war, ich glaube, eine Woche oder lass es 1,5 Wochen war da richtig Stürme etc. Die Post-Impact-Phase war 1,5 Jahre, also 18 Monate hat die Post-Impact-Phase gebraucht. Und da war Unruhen, Massenarbeitslosigkeit, Gewalt auf den Straßen. Es musste ja später mit Söldnern, musste ja durch die Stadt, musste ja Sicherheit machen. Viele Leute, also im Essen mehr Leute gestorben danach als bei den Ereignissen selber. Ja. Auch weil die beispielsweise, die haben, es hat ja kein Strom mehr funktioniert, kein Wasser. Also viele sind dehydriert und vergiftet. Und dann haben die Holz genommen, was irgendwo rumlag. In Klammern natürlich Lacke oder Chemikalien drauf, haben da drüber irgendwelche Sachen gebrutzelt. Die Chemie geht hoch ins Essen, die haben es gegessen und sind daran gestorben. Also wirklich an Sachen, also da muss keiner sterben. Jedes Leben ist wertvoll, jedes Leben ist wichtig und dann ist es halt immer so sinnlose Tode, ja. Darum geht's, um so diese, man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber eine gewisse Thematik beschäftigen, ich sehe es ja auch immer wie so eine Art Versicherung, Lebensversicherung, oder Hausbrandversicherung. Du beschwerst dich ja auch nicht, jetzt bist du 10 Jahre, 20 Jahre im Haus, dann beschwerst du dich nicht, oh, jetzt habe ich hier die Hausbrandversicherung bezahlt, aber mein Haus ist gar nicht abgebrannt, voll sinnlos, warum mache ich das? Und so geht es ja dann auch bei der Vorsorge. Du bereitest dich vor, hoffst das Beste, aber sozusagen, wenn egal was passiert, kannst du zumindest irgendwas machen. Ja. Also wir wollen ja alle nicht, am liebsten wollen wir alle natürlich, dass Friede, Freude, Eierkuchen, dass alles normal weitergeht. Ja. Aber die Welt ist halt nicht so. Es sind immer wieder Zyklen, wo es gewisse Entzerrungsphasen gibt.
Du beschreibst ja auch selber, aber ich nehme an, das wird selbst der amateurhafteste Prepping-Kanal nicht anders beschreiben. Bereite dich mit Sachen vor, die du auch im Normalfall verbrauchen würdest. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt kein allzu großes Geheimnis. Bei New Orleans habe ich jetzt gerade den hier Hurricane Katrina. Ich glaube, 2007 war das oder was? Auf jeden Fall. Da weiß ich gerade, ich habe gerade, als du das Beispiel gebracht hast, einfach überlegt, gab es dort vorher schon in dem Sinne soziale Brennpunkte, wie du das auch eben in Deutschland erklärt hast, dass dort, also vielleicht jetzt keine Clanstrukturen, aber New Orleans hat, glaube ich, auch eine durchsetzte Bevölkerung von verschiedenen Teilen, die sich da untereinander nicht grün sind. Deswegen weiß ich nicht, wie brutal das ist. Jetzt bei der letzten Trump-Debatte hat man noch gehört, dass in Ohio irgendwelche Haitianer da Katzen und Enten aus dem Park gegessen haben, was ebenfalls auch, das mag uns alles fremd erscheinen, wenn man so aus einem Shithole wie Haiti kommt, dann dann geht man in die Öffentlichkeit, denkt sich, oh, Enten, ja, die brate ich mal überm Feuer.
Richtig.
Diese Atomisierung der Bevölkerung wird da wahrscheinlich seinen Anteil dazu haben. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, wie keine Ahnung, ich bin ein Stück weit in deutschen gesitteten Verhältnissen aufgewachsen und habe immer dieses Gefühl der Gemeinschaft da. So, es wird schon jemanden geben, der einen Plan hat, und ansonsten versuche ich, eine Gruppenbildung zu finden mit jemandem, der mehr Ahnung von etwas hat als ich, und ich kann umgekehrt auf der anderen Seite etwas beisteuern, um eine Gruppenzugehörigkeit zu fördern, und habe das Gefühl, wenn jeder auf seine Stärken setzt, dann ist da den meisten geholfen. Und wenn die Leute sich schon vorher untereinander spinnefeind sind, dann hat man am besten Chaos erreicht.
Ja, das ist natürlich, na gut, das ist natürlich, Teile und Herrsche ist natürlich, diese Spaltungstechniken werden natürlich auch eingesetzt, um die Bevölkerung zu teilen in verschiedene Paare, weil dann können die sich nämlich nicht konzentrieren auf die sozusagen, die regieren, sondern die werden gegeneinander immer aufgebracht. Also auch das ist natürlich gewollt. Und das, es gibt dann sozusagen die verschiedenen Rechnungen, die dann einfach beglichen werden in der Krise zwischen den verschiedenen Schichten, ja, ohne dass aber eine Ordnungsmacht dazwischen ist. Das ist halt ein riesen, riesen Problem. Ja.
Wir sind Wir sind jetzt bald eine Stunde dran und ich möchte noch kurz darauf kommen. Magst du vielleicht noch ein paar Worte sagen zu einmal hier deiner Firma BIA Consulting und zu Black Ops Coffee? Das Letzteres gerade dürfte nämlich ein paar Libertären in meinem Bekanntenkreis eben bekannt sein durch die Amerikaner, die durch diese super krassen Videos mit wo sie ihr Monatsbudget an Waffen innerhalb von 14 Sekunden verschießen und so weiter bekannt sind. Das ist dann immer sehr, sehr hochtrabend. Aber das kennen eben ein paar Leute und deswegen wäre schön, wenn du dazu noch kurz was sagen könntest.
Genau. Also Black Ops Coffee war sogar ursprünglich vor Black Rifle da, nur aber halt ohne Investoren. Ja, das muss man auch wissen. Black Ops Coffee ist komplett entstanden aus aktiven Spezialkräften. Vier Deutsche vom Kommando Spezialkräfte, dann ein Franzose, also von der Fremdenlegion, zwei Engländer vom SAS und ein auch amerikanischen Kommandosoldat. Das Gute ist, sozusagen die Spezialkräfteszene ist relativ klein und vernetzt und Kalf und Böblingen ist da auch, also Böblingen sind dann die amerikanischen Spezialkräfte. Da hat man sich relativ gut vernetzt. Das war eigentlich so eine kleine Jux-Idee, als wir die Firma damals gegründet hatten. So nach dem Motto, okay, wie kann man Spenden sammeln für Veteranen? Weil das Problem ist, wenn du jetzt immer Spenden sammeln möchtest, ist es schwierig. Du musst immer Klinken putzen und immer dich erklären und bist wie so ein Bittsteller. Und da war die Idee, wir gründen eine Marke, sozusagen, die sich um die Veteranen kümmert, um das Klientel. Und dann automatisch sozusagen immer ein Cashback da ist. Ja. Und das Problem ist aber dann halt im Dienst, es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das neben der ganzen behördlichen Tätigkeit, da muss man dann irgendwann sagen, okay, jetzt machen wir jetzt sozusagen aus Spaß wird ernst und muss man halt eine GmbH dann machen. Ja. Und dann halt uns rein, dort rein versteifen. Der amerikanische Soldat ist leider vor jetzt, glaube ich, 3 Jahren gestorben. Der hatte PTBS, hat sich umgebracht, kurz vor Weihnachten. Ja, auch blöde Geschichte. Und so geht es halt auch vielen. Ja. Also das ist halt, viele haben da posttraumatische Belastungen und reden da halt nicht. Das ist auch mit Ärzten oder mit Psychologen redet man da oft. Es hat auch Polizei oder jede Einheit oder jeder Mensch, der natürlich gewisse Phasen durchmacht. Und das meiste, was da hilft, sind eigentlich eigene Kameraden, die Ähnliches erlebt haben oder zumindest die ihn verstehen können. Und so kann man sich da ein bisschen auffangen. Da haben wir ja dann auch so ein bisschen Community versuchen, da uns da zu helfen. Aber gut, Black Ops Coffee ist sozusagen Genussmittel, also Kaffee, Alkohol, Schokolade und alles, was Behörden brauchen. Von Medizin, Gasmasken, Fachbücher, also alles. Also alles, also wenig, selektiv, das aber das, was qualitativ hochwertig ist, das haben wir da reingemacht. Plus natürlich die ganzen Kurse, was ich Grayman, Bugout Car, auch Blackout versorge. Also wir haben verschiedene kleine Kompakt-Seminare, die immer nur so 3 Stunden gehen oder auch mal längere Module, wo man dann, was ich auch Psychologie viel macht, also auch mit angewandten Neurowissenschaften. Das ist dann aber eher bei BEA. Also BEA steht für Brothers in Arms. Dort in dieser Consulting, da ist eigentlich so dann die ganze Beratungsschiene und sozusagen das Fachwissen für jetzt die Industrie beziehungsweise die Familien, die irgendwo Hilfe brauchen. Da haben wir einfach sozusagen die zwei Trennungen drin. Also einmal so diese rein Neurowissenschaftsebene oder beziehungsweise auch psychologische Lügen erkennen etc. Und auf der anderen Seite eher so die kameradschaftlichen Verbindungen und dann natürlich so ein bisschen den Austausch für die Krise. Ja, das sind so die zwei Ebenen.
Den Link zu blackopscoffee.com, den posten wir natürlich später in die Videobeschreibung und da darfst du aber auch gleich selber dazu noch ein Wort verlieren, hast du nämlich mir angeboten im Vorfeld, dass wir da eine kleine Rabattaktion für unsere Zuschauer machen, dass sie, vielleicht formulierst du es am besten selber aus, nicht, dass ich hier was Falsches sage.
Genau. Ja, wir haben uns überlegt, 10% für sozusagen komplett deine Zuschauer auf die Produkte, auf die Bücher. Wir können vielleicht sogar überlegen, ob wir auf die Bücher vielleicht sogar 15% machen. Einmal mit Panzer 10 und Panzer 15. Und dann wünsche ich halt viel Spaß beim Lesen oder beim Stöbern im Shop oder halt auch bei den Beratungen, wenn irgendwo jemand Hilfe braucht. Ja. Also es sind viele, die jetzt mit Familien an uns rankommen. Man muss nicht der Milliardär sein, weil die haben schon, ich sag mal, genug Vorsorge. Mir geht es jetzt auch darum, so ein bisschen die normalen Familien ein bisschen was an die Hand zu geben, damit die nicht vorm Nichts stehen, weil das Problem ist in Deutschland, viele reden nicht drüber, also viele denken gleich, aber man traut sich aufgrund der Schweigespirale nicht, über gewisse Sachen zu sprechen. Ja. Ja, im Sinne von, ich mache Vorsorge oder ich habe die und die Befürchtung, weil man dann Angst hat, geächtet zu werden. Ja. Und als Mediator bin ich ja verpflichtet, zu schweigen. Und deswegen mache ich da natürlich da auch diese Beratungen mit. Ja, Entschuldigung, das ist ein kleiner Post hier, das ist jeden
alles, alles gut. Aber du hast ja eben auch selber schon gesagt, erzähl nicht rum, dass du ein Prepper bist. Du bist der Erste, der drauf geht, weil dann alle Leute bei dir vor der Tür stehen.
Genau.
Das war Black Ops Coffee. Ich möchte gerne im Allgemeinen, die Frage stelle ich aber gerne jedem, damit schließen, wenn du die Zukunft prognostizierst, sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, was wäre nach deiner persönlichen Einschätzung so das Best Case und was wäre das Worst Case Szenario? Wie würdest du die Lage einschätzen?
Okay.
Dass du keine Glaskugel hast, ist vollkommen klar. Dass du mir jetzt nicht erzählst, das und das wird passieren, das und das wird nicht passieren, vollkommen klar. Einfach Bauchgefühl, Einschätzung.
Okay, Gefühl ist immer schlecht, weil die sind nicht objektiv.
Das ist klar.
Ich beziehe meine Daten direkt durch die verschiedenen Nachrichtendienste. Deswegen wiederhole ich auch nur das, was ich sozusagen, oder jetzt teilweise wiederhole ich nur die Auszüge, was ich ranbekomme. Best Case wäre eigentlich, dass wir in den nächsten 2, 3 Jahren, die Wirtschaft geht nach unten und wir werden bürgerkriegsähnliche Szenarien erleben. Die es leisten können, werden so eine Art wie Gated Communities ziehen oder Gated Cities. Das hat man auch in Südamerika oder sonst wo in verschiedenen Dritte Weltländern. Und dann wird man sich hoffentlich mit einem neuen Finanzsystem irgendwie aus der Krise wieder raus manövrieren. Das ist das Best-Case-Szenario. Da reden wir von 2, 3 Jahre und dann wieder Konsolidierungsphase bis 2030. Das ist das Best-Case. Mhm. Worst-Case ist, wir haben einmal Nahe Osten, der komplett am Brodeln ist. Türkei, Iran, komplett, auch Katar, Saudi-Arabien, alle möglichen, die finanzieren natürlich ordentlich mit, obwohl es nach außen natürlich neutral aussehen. Also dort sozusagen der große Krieg, wenn der erstmal ausbricht, der wird Wellen schlagen, nicht nur im kompletten Nahen Osten, sondern auch Europa. Parallel wird das Vakuum oder andersrum diese punktuelle Eskalation wird natürlich Russland und China die Möglichkeit geben, auch nach vorne zu gehen. Also einmal China wird natürlich Taiwan holen und die auch mit Philippinen gibt es da schon so einen Knatsch. Also auch da bereitet man sich vor, von den Amerikanern einen Krieg gegen China zu führen. Laut aktueller Planung sieht so aus, dass USA kümmert sich rein um China und Europa muss sich selber verteidigen. Das, was wenige wissen, ist, dass zum Beispiel jetzt Ukraine, dass da in der Masse eigentlich Söldner, ein paar Argonauten und viele Strafgefangene. Also die richtig russische Armee, welche auch zum heutigen Tag...
Entschuldigung, was sind Argonauten?
Grundwehrdienstleistende.
Ach so, Ager. Ja, okay, ja, genau. Verstanden, alles klar.
Ja, genau. Also aktuell ist die richtig russische Armee noch gar nicht drin. Die richtig russische Armee mit dem neuesten Equipment, mit der neuesten Ausrüstung und vor allem auch die guten Kräfte sind in der Masse noch gar nicht drin. Die sind alle in der Hinterhalt, alle aufgestockt. Die lernen sozusagen aus den Fehlern oder aus den kleinen oder aus dem Krieg natürlich, nutzen das für ihre eigene Entwicklung und sind aber in der Hinterhand. Ja? Also ihre Masse ist noch in der Hinterhand. Was aber die NATO macht, die pumpt ihre Leute rein. Also einmal haben wir ganz viele NATO-Truppen schon drin, was man gar nicht so weiß, natürlich als Berater oder als Freiwilliger.
Natürlich.
Auch Munition, Ausrüstung ist massiv viel drin. Wenn man weiß, okay, Bundeswehr hat für 2, 3 Tage Munition, danach ist Schicht im Schacht. Wenn man jetzt weiß, dass die Bundeswehr alle Infanterieeinheiten, entweder in der Masse, wir reden in der Masse, nicht Einzelfall, in der Masse aus Deutschrussen oder aus Deutsch-Türken besteht. Und dann man weiß, dass Türkei aller Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt auf der NATO-Seite spielen wird und Russland sowieso nicht auf der NATO-Seite spielen wird, hat man auch da sozusagen schon interkulturell oder in den Behörden selber ein massives Loyalitätsproblem. Ja, wer macht wo? Zusätzlich haben wir durch gewisse trojanische Kräfte haben wir riesige Anzahl an Menschen, die sich auch auf den Krieg vorbereiten innerhalb von Europa. Ja. Also es ist sozusagen, wir brauchen, wie gesagt, es gibt nicht mehr Erster, Zweiter Weltkrieg, wo sozusagen die Armeen aufeinandertreffen. Wenn es losgeht, USA kann nicht im Nahen Osten überall sein. Das heißt, Israel oder zumindest mal die lokalen Kräfte sind sich auf alleine gestellt. USA kümmert sich um China. China hat genug Manpower, kümmert sich sozusagen in den Bereich. Russland hat natürlich dann freie Fahrt. Ja? Heißt nicht, dass die das wollen, aber die nutzen vielleicht gewisse Momentum oder haben ja auch gewisse Bedürfnisse. Also da sind einfach verschiedene Schwierigkeiten. Und dann, wenn dann Europa sozusagen die Ordnung weg ist, ich habe eher die, nicht die Angst, aber die Befürchtung, der Nachbar nebenan, der nicht vorbereitet ist, den sehe ich als größere Bedrohung als irgendwie 3000 Kilometer entfernten Russen oder 10.000 Kilometer entfernt den Chinesen. Ja, also sozusagen die Bevölkerung, die dann natürlich aufschwappt, die dann natürlich eskaliert, wo ist Essen, wo ist Trinken, wer kümmert sich um einen Verletzten. Also das sehe ich als größere Bedrohung und das sehe ich so ein bisschen als Worst-Case-Szenario, dass wir dort von beginnend diesen Jahr, wir werden, die Wirtschaft geht jetzt mehr und mehr in den Bach runter, also auch die Massenentlassungen wird es geben. Das hört man an jeder Ecke und Ende.
Ja.
Mit fast allen großen Konzernen sind wir verbunden. Entweder pleite, kurz vor pleite oder so groß, dass das Land verlassen. Also werden in 2-3 Jahren kaum noch richtige deutsche Wirtschaft hier haben. Ja? Auch die ganzen Rattenschwänze oder die Zulieferer fallen alle weg, wenn die Großen weggehen. Das heißt, alles geht ins Ausland. Das heißt, die eigene Bevölkerung, die wenigen, die jetzt noch was arbeiten, es ist ja auch nicht mehr so viele, die tatsächlich den Laden im Laufen halten. Entweder verlassen sie auch schon das Land oder haben dann irgendwann keine Arbeit mehr. Und das führt zu so viel Spannungen. Also wir reden von diesem Jahr, nächstes Jahr und bis 26, 27 maximal, dass es brodelt. Es brodelt halt an allen Ecken und Enden. Und dann brauchen wir gar nicht dran denken, wie wir unsere Außengrenzen beschützen wollen oder wie wir irgendwo Weltpolizei spielen wollen, wenn sozusagen alle mitspielen. Und bei BRICS kriegt immer mehr neue Länder dazu. Also fast ganz Afrika ist verloren. Ganz Afrika, oder nur noch Teile von Westafrika im Sinne von Elfenbeinküste, Ghana oder noch 2 andere kleine Länder, die sind noch einigermaßen westlich oder altfranzösisch natürlich geprägt und da eher NATO-bezogen. Aber auch die werden durch BRICS und viele muslimische Länder wird dort eine Art Infiltration oder beginnt, um dort einen hybriden Krieg gegen die Leute zu führen. Also auch da versucht man, den Putsch oder die Leute rauszudrücken und dann hast du Afrika weg, du hast die Ressourcen weg. Du hast Ostasien hast du nur noch Japan und nur noch Philippinen. Ansonsten ist alles auf BRICS-Seite. Südamerika dasselbe, also auch da ganz, ganz, ganz schwierig. Und USA hat selber massive wirtschaftliche Probleme und innere Zerspaltung. Demokraten, Republikaner, aber auch da viel muslimischer Einfluss und auch da natürlich viel oder auch andere Migrationsgründe. Und das, wie gesagt, es geht nicht darum, oh, Muslime sind schlecht etc., sondern hier werden einfach Menschen...
Nein, die haben Interessen, ganz einfach.
Es werden eingesetzt gegeneinander. Also am Ende, der ukrainische Soldat und der Russsoldat, die brauchen sich gar nicht hassen, die haben dieselben Intentionen oder selben, die haben auch Gefühle, die haben auch Familien, die haben auch dieselben Ziele im Leben. Ja, aber werden natürlich, alle werden genutzt. Und so wird das bei den Chinesen sein, so wird das dann bei den Amerikanern sein. Und in Europa sowieso. Also es ist ein riesiges Order of Chaos, ein riesiges, riesiges Schlachtfeld. Ja. Aber auch das, es ist nicht, die Welt geht nicht unter. Solange es Menschen gibt, gibt es Phasen, mal hoch, mal tief, das sind einfach gewisse Reinigungsprozesse. Die sind dann da und dann wird es wieder etwas Neues geben. Eine gewisse neue Ordnung wird dann entstehen. Ja. Ist halt so. Also das ist halt, wie gesagt, die Welt geht nicht unter. Das Ziel ist, diese Phasen, die unruhig sind, gut zu überstehen mit einer gewissen Gemeinschaft, einer materiellen Vorsorge, mit einem Mindset und einem Körper, der vorbereitet ist. Und natürlich aber auch der Lage, dass man sozusagen Propaganda und Wahrheit unterscheiden kann. Um auch zukünftig sowas zu verhindern. Das, was jetzt kommt, können wir nicht mehr verhindern. Der Stein ist schon sozusagen ins Rollen gekommen und jetzt wird nur noch ausgeführt. Aber auch nach dem Krieg, wie wird die Menschheit dann reagieren? Ja, wie wird dann sozusagen, wie wird man dann miteinander umgehen? Ja, was gibt man den Kindern weiter? Das sind so ein bisschen die Sachen, an die man dann noch Gedanken machen kann. Aber jetzt geht es nur darum, gut vorbereiten, versuchen durchzukommen. Und später kann man es ändern. Das ist so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, was die Dienste machen. Weil es einfach viele Sachen sind, die dann Otto-Normalbürger nicht auf dem Schirm haben. Denkt dann immer, ach, Russland ist ganz alleine, ist isoliert und der Rest der Welt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Dass es aber genau andersrum aussieht, dass eher der Westen ein bisschen isoliert ist und die Masse der Erdbevölkerung eigentlich sich auf den Krieg vorbereitet gegen den Westen, ist natürlich, das wissen die wenigsten.
Mhm.
Aber wie gesagt, Best Case ist, Es wird ein bisschen rappeln, aber man wird sich dann einigermaßen finden. Es war dann, was ich wie auch in Paris oder sonst wo, diese, es gibt dann schöne bürgerliche Viertel, aber der Masse ist oder viele sind dann so Ghetto-Bereiche. Oder es kommt halt richtige Spannung. Ja, je nachdem, wie es halt wird. Ich hoffe natürlich auch immer das Beste, aber man muss halt realistisch genug sein und sehen, dass die Geschichte wiederholt sich immer. Der Mensch lernt nicht raus. Er vergisst immer. Immer wieder, es war irgendeine Katastrophe. Dann ein, zwei Generationen geht das gut. Und dann geht es meistens rappels wieder richtig hoch.
Ja, sag ich mal, aus ökonomischer Perspektive, um vielleicht ein positives Szenario zu zeichnen, ist immer, der Fall geht schnell, der Aufschwung, der dauert meistens länger als der Fall. Ich möchte aber trotzdem gerne noch mit einem kurzen Satz einhaken, weil du jetzt eigentlich noch ein kleineres Fass aufgemacht hast, und zwar dieser isolierte Westen. Wenn jetzt in 2-3 Jahren die ganzen Firmen in Deutschland mehr oder weniger verlassen haben, Deutschland mehr oder weniger isoliert da steht. Es geht jetzt mir jetzt noch nicht mal darum, ein Zukunftsszenario zu zeichnen, in dem, auch wenn wir das von den Medien so propagiert bekommen, ja, der, was ist, wenn Putin hier halb Europa überfällt und so weiter und so fort. Die Bundeswehr ist in einem desolaten Zustand und wir haben bereits eine atomisierte Bevölkerung, die vielleicht gar nicht mehr für die Art von Deutschland steht, für die man sich eigentlich verpflichtet hat, weil die Politik will ja selber nichts mehr damit zu tun haben, ne? Wie stehst du dann da, wenn es vielleicht tatsächlich zu diesem potenziellen Kriegsfall kommt? Und in deinem Buch hast du auch ebenfalls beschrieben, ihr konntet von Seiten der Kommandospezialkräfte den Überfall auf die Ukraine seitens Russland für wenige Tage voraussagen. Wenn du jetzt in dieser Situation dann stehst und dann tauchen irgendwelche deutschen Politiker wieder auf und meinen, wir wären immer noch in einer Situation wie im Ersten, Zweiten Weltkrieg, wo das eine Land gegen das andere Land kämpft und nicht total komische atomisierte Kräfte untereinander. Und die sagen dir dann aber, ja, du warst ja bei den Kommando-Spezialkräften, wir möchten dich wieder zurückhaben, damit du unser Land, was ja schon kaum noch existent ist, überhaupt verteidigst. Was sagst du zu so Leuten dann? Also, weil mein Kollege, mit dem ich häufiger gestreamt hat, Harlekin, der noch bis zum letzten Jahr oder vorletzten Jahr in der Bundeswehr war, der hat zu denen eiskalt gesagt, wenn ihr mir dann in so einer Situation mich wieder einzieht und mir eine Waffe in die Hand drückt, ich drehe mich um. Eiskalt, die haben zwar gelacht, aber der meint das ernst.
Naja, also es sind mehrere Sachen. Egal welcher Behörde man spricht, ob es jetzt Feuerwehr, Polizei, sonst was. Die Masse, mit denen ich spreche, und das sind in den letzten Jahren bestimmt über 10.000. Ja? Und die sagen alle dasselbe. Also wir reden nicht davon 50-50, sondern wir reden von allen. Die sagen, wenn es soweit kommt, und die spüren auch natürlich, dass da irgendwas am Brodeln ist.
Ja.
Die sagen, die nehmen ihre Dienstwaffe, die gehen nach Hause und schützen ihre Familie.
Ja.
Mehr werden die nicht machen. Die reißen, die werden da sich nicht opfern lassen für gewisse Ideologien. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, das ist die Entwurzelungstechnik, die du beschrieben hast. Atomisierung ist sozusagen weg von der Familie und Entwurzelungstechnik ist sozusagen weg von Tradition und nationalem Bewusstsein. Das wird halt auch gemacht. Genau, und das hast du falsch gelesen dann? Das Wissen, also Maidan, das wussten wir 5 Jahre vorher schon, die Planung. Der Überfall wussten wir ein halbes Jahr vorher und dort plus minus einen Tag genau. Ja, und das war aber nicht über die Kommando-Spezialkräfte, haben wir das dann raus, sondern eher durch die Nachrichtendienste und Thinktanks, mit denen wir dort verbandelt waren.
Okay, dann habe ich das nur falsch gesagt. Also ich habe das auch vorausgesagt. Das kann man heute noch in meinem Team Telegram-Kanal bei meinen Memes verfolgen, dass ich gesagt habe, so schon ein Vierteljahr, vielleicht ein halbes Jahr, weiß ich nicht, im Voraus habe ich schon Memes darüber gemacht, dass die USA hier am Zündeln sind. Und man hat das dauernd gemerkt, auch mit Taiwan, wobei das jetzt noch nicht eingetroffen ist. Aber ich habe schon vorausgesagt, das gut wahrscheinlich ist, dass das kommt. Ich habe auch schon hier und da falsch gelegen, aber dass es ich meine, ich fand es sehr präzise, die Aussage zu sagen, so, wir wissen so auf nur wenige Tage, wann exakt der Überfall kommt.
Ja, weil natürlich auch da, wie gesagt, die Leute müssen sich absprechen und auch bei dir, bei deinen Sachen, die du vorher gesagt hast, machst ja nicht, ich habe aus dem Bauchgefühl, sondern du hast ja dann auch Frühindikatoren, wo du siehst, oh, hier bereitet sich man vor, hier passiert was. Und auch da bei den Einmarsch, da war einfach auch die Absprache, dass das nach den Olympischen Spielen stattfinden darf. Also auch da international muss sowas immer abgeklärt werden. Ja? Und deswegen, also wir wussten Bescheid. Ich habe es natürlich dann auch genutzt, habe dann Funkgeräte mit reingenommen, Job, Medizin, Gasmasken, Wasserfilter, also sozusagen von Genussmitteln habe ich dann noch ausgebreitet. Sozusagen, okay, man konnte es nicht verhindern, aber okay, wie kann man schauen, dass man den Leuten auch hilft? Also wir haben massiv auch dort überall mit unterstützt. Aber auch da, wie gesagt, Ziel ist, Wissen nutzen, sich und seine Familie schützen und dann das Beste einfach hoffen, ja. Weil man, die Großen haben das Spiel und wir als kleine Ameisen können halt nur in einer gewissen Masse irgendwas anrichten. Ja.
Wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer sich sagt, ich bin richtig auf den Geschmack gekommen und der möchte nicht nur vielleicht über Black Ops Coffee einen Kurs besuchen, bist du auch auf Social Media?
Wir haben Instagram, haben wir ja. Aber ansonsten, wir sind eigentlich sehr, sehr zurückgelehnt. Und wir sind eigentlich eher so von Mund-zu-Mund-Propaganda, leben wir, beziehungsweise so agieren wir auch, weil wir wollen eigentlich gar nicht so in die Öffentlichkeit. Ja. Es widerspricht sich so ein bisschen kaufmännisches oder sozusagen die kapitalistische Einstellung, die man natürlich braucht, um eine GmbH zu führen und dann auf einmal eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja, das kommt dann einfach durch die dienstlichen Bezüge, weil nicht jeder muss immer wissen, was wir machen, wo wir machen und mit wem wir gerade am Reden oder Verhandeln sind. Ja. Deswegen sind wir eher so ein bisschen im Hintergrund.
Jawohl. Wie gesagt, alle Links, die relevant sind, posten wir in die Videobeschreibung. Und wenn ihr eine Frage habt, die ihr eventuell noch loswerden wollt, wo wir vielleicht tiefer ins Detail gehen könnten, ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht so ein Gespräch auch noch mal wiederholen, weil ich fand es sehr spannend und ich denke, die Krisen intensivieren sich eher, als dass sie sich lockern. Und wenn es da neue Einsichten gibt, können wir gerne im Kontakt bleiben. André Schmidt, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke dir, dass ich hier sein darf. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.